Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Seon-un kreuz und quer durch Korea unter anderem darüber, warum am Wahltag bei der Kleiderwahl mittlerweile höchste Vorsicht geboten ist. Sie hören außerdem das Autorenporträt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Regierungspartei gelingt bei Kommunalwahlen Machtwechsel auf lokaler Ebene. Wahlkommission entschuldigt sich für fehlende Stimmzettel. OECD erhöht Wachstumsprognose für Südkorea auf 2,6%. Bei den Gouverneurs- und Bürgermeisterwahlen in den 16 Provinzen und Metropolen im Rahmen der Kommunalwahlen ist der demokratischen Partei DP ein Machtwechsel gelungen. Die Regierungspartei siegte in 12 Regionen und revanchierte sich damit für die herbe Niederlage, die sie vor 4 Jahren gegen die Partei Macht des Volkes PPP erlitten hatte. Damals hatte sich die DP lediglich 2 der insgesamt 17 Bürgermeister- und Gouverneursämter gesichert. Der Erfolg der DP wird jedoch dadurch getrübt, dass sie die wichtige Oberbürgermeisterwahl in Seoul verloren hat. Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission gewann der PPP-Kandidat Oh Se-hun 48,94% der ausgezählten Stimmen, als die Stimmen zu 97,7% ausgezählt waren. Damit stand er als Sieger fest. Chung Won-oh von der Regierungspartei kam auf 48,34%. Bei der Gouverneurswahl in der Provinz Gyeonggi siegte die DP-Kandidatin Chumie. Sie wurde damit als erste Frau in Südkorea an die Spitze einer Provinz bzw. provinzfreien Großstadt gewählt. Bei den Nachwahlen zur Nationalversammlung hat die Oppositionspartei Macht des Volkes PPP relativ gut abgeschnitten. Bei den parallel zu den Kommunalwahlen am Mittwoch abgehaltenen Nachwahlen wurden 14 Parlamentssitze neu vergeben. Die regierende DP gewann 9 Mandate, während sich die PPP 4 Sitze sicherte. In einem Wahlkreis gewann ein Parteiloser. Über 13 dieser 14 Sitze hatte zuvor die DP verfügt. Als Folge der Nachwahlen sinkt die Anzahl der Mandate der DP um 4 auf 161. Demgegenüber steigt die Zahl der Sitze der PPP um 3 auf 110. Die DP verlor jeweils einen Sitz in der Provinz Gyeonggi, die als ihre Hochburg gilt, und in der Region Chungcheong, die als Wechselwählerregion als Barometer der öffentlichen Meinung bezeichnet wird. Auch ihr einziges Direktmandat in Busan ging nun verloren. Im Wahlkreis Pukgup in Busan, auf den sich landesweit Aufmerksamkeit richtete, setzte sich der parteilose Han Dong-hun nach einem engen Rennen gegen den DP-Kandidaten Ha Jong-woo durch. Han, ehemaliger PPP-Vorsitzender, war aus der Partei ausgeschlossen worden. Die endgültige Wahlbeteiligung bei den 9. landesweiten Kommunalwahlen am Mittwoch hat nach vorläufigen Berechnungen 61% betragen. Das gab die Nationale Wahlkommission bekannt. Dies ist die bisher zweithöchste Beteiligung bei Kommunalwahlen in Südkorea. Bei der vorzeitigen Stimmabgabe war mit 23,51% eine neue Rekordbeteiligung bei Kommunalwahlen verbucht worden. Die endgültige Wahlbeteiligung nach vorläufigen Berechnungen wurde erst gegen Mitternacht bekannt gegeben, weil sich aufgrund eines beispiellosen Mangels an Stimmzetteln die Berechnung verzögerte. Wegen fehlender Stimmzettel in einigen Wahllokalen in Seoul ging die Stimmabgabe erst spät zu Ende. Die Nationale Wahlkommission hat sich öffentlich dafür entschuldigt, dass in einigen Wahllokalen in Seoul Stimmzettel fehlten. Ihr Generalsekretär Ho Chol-hun erklärt im Rahmen seiner Entschuldigung am Mittwochabend, dass zusätzliche Stimmzettel an die betroffenen Wahllokale geliefert worden seien. Den Wählern in der Schlange sei ermöglicht worden, auch nach dem offiziellen Wahlende noch ihre Stimme abzugeben. Die Wahlkommission stellte fest, dass in insgesamt 14 Wahllokalen in Seoul Stimmzettel fehlten. Die Kommission nannte als Grund die höhere Wahlbeteiligung als bei den letzten Wahlen. Trotz der Entschuldigung und der Erklärung gab es in der Nacht Proteste an einigen Wahllokalen. Die Wahlkommission kam bei einem dringlich einberufenen Treffen am Donnerstagmorgen zu dem Schluss, dass die Stimmzettelpanne keinen Grund für eine Neuwahl gemäß dem Wahlgesetz darstelle. Damit wies das Gremium die Forderung einiger Gruppen nach einem Stopp der Stimmenauszählung und einer Neuwahl zurück. Die koreanische Wirtschaft könnte laut der neuesten Prognose der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD dieses Jahr um 2,6% wachsen. Der Wert liegt 0,9% über der letzten OECD-Prognose vom März. Die Halbleiterexporte trieben das Wachstum und private Investitionen weiter an. Der Konsum werde sich dank der Fiskalpolitik weiterhin allmählich erholen, so die Einschätzung. Die Prognose für die Weltwirtschaft wurde unterdessen um 0,1% auf 2,8% herabgesetzt. Die südkoreanische Regierung hat die Europäische Union mit Nachdruck zu einer bevorzugten Behandlung von Stahlprodukten aus Südkorea aufgefordert. Die Forderung wurde im Vorfeld des Inkrafttretens schärferer EU-Regeln für Stahlimporte am 1. Juli unterbreitet. Nach Angaben des südkoreanischen Handels- und Industrieministeriums am Donnerstag traf Handelsminister Johan Gu während seines Besuchs am Montag und Dienstag in Brüssel mit dem EU-Kommissar für Handel und wirtschaftliche Sicherheit Maroš Šefčovič zusammen. Er unterstrich die Handelsbeziehungen und das gegenseitige Vertrauen zwischen beiden Seiten auf der Grundlage des Korea-EU-Freihandelsabkommens. Er sagte, dass Südkorea bei der Zuteilung der Zollkontingente eine besondere Berücksichtigung finden müsse. Die EU beschloss, die Zollkontingente für Stahlimporte von derzeit 35 Millionen Tonnen auf 18,3 Millionen Tonnen im Jahr zu reduzieren. Die darüber hinausgehenden Mengen sollen mit einem 50-prozentigen Zoll belegt werden. Der aktuelle Zollsatz liegt bei 25%. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Mittwoch eine neu in Betrieb genommene Anlage zur Herstellung von Nuklearmaterial besichtigt. Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Kim erklärte laut dem Bericht, dass sich die Kapazitäten zur Produktion von waffenfähigem Nuklearmaterial im Zuge der Stärkung der Nuklearstreitkräfte in den letzten 5 Jahren mehr als verdoppelt hätten. Kim bezeichnete Kernwaffen als zuverlässige Garantie für Kampferfolge des Landes und dessen Recht auf Entwicklung. Er verwies dabei auf die wachsende Dringlichkeit und Verantwortung der historischen Mission, die Fähigkeiten zur nuklearen Abschreckung quantitativ, kontinuierlich und in schnellerem Tempo auszubauen. Papst Leo XIV. Ist Ehrendanträger im Taekwondo geworden. Während der Generalaudienz am Mittwoch überreichte Choi Jong-won, Präsident von World Taekwondo, dem Kirchenoberhaupt eine Ehrenurkunde zum 10. Dan und einen Tobuk, einen Taekwondo-Anzug. Beim 10. Dan handelt es sich um die höchste Auszeichnung im Taekwondo. Dieser symbolische Meistergrad wird nur verliehen. Laut World Taekwondo sollen damit die Verdienste des Papstes um die Förderung des Weltfriedens und um humanitäre Aktivitäten gewürdigt werden. Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat ihr letztes Testspiel vor der Fußballweltmeisterschaft 2026 gewonnen. Im Spiel gegen El Salvador am Mittwoch in der US-Stadt Provo feierte Südkorea einen 1:0-Sieg. Lee Dong-kyung erzielte in der 57. Minute per Freistoß den einzigen Treffer der Partie. Die südkoreanische Nationalmannschaft bricht am Freitag in die mexikanische Stadt Guadalajara auf. Sie wird dort ihr Basislager beziehen und ihre ersten beiden Gruppenspiele bestreiten. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea, heute mit Isuyan am Mikrofon. Heute geht es um folgende Themen. Heute, am 4. Juni, feiert die Regierung von Präsident Lee Jae-myung ihren ersten Jahrestag. Drei Zahlen prägen diese Bilanz. Ein Aktienindex auf Rekordhoch, ein Milliardeninvestitionspaket mit den USA und ein schwacher Won. Was wurde erreicht und wo bleibt Südkorea hinter den Erwartungen zurück? Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil. Gestern, am 3. Juni, fanden in Südkorea die landesweiten Kommunalwahlen statt. Viele Wählerinnen und Wähler beschäftigte dabei nicht nur die Frage, wen sie wählen sollten, sondern auch, welche Farbe sie anziehen durften, ohne politisch missverstanden zu werden. Mehr dazu im zweiten Teil. Der Sommer hat in Südkorea noch nicht richtig begonnen und schon meldet die Stadt Gangneung an der Ostküste die erste Tropennacht des Jahres, 19 Tage früher als im Vorjahr. Meteorologen warnen vor einem außergewöhnlich heißen Sommer. Was dahinter steckt, erfahren Sie im dritten Teil. Zum Abschluss hören Sie die Donnerstagsrubrik Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt mit Jan Dirksen. Zunächst legen wir etwas Musik auf. Heute haben wir für Sie das Lied You Don't Know ausgesucht. Es singt Loco.
This song is about you, but you don't know. This song is about you, but you don't know. This song is about you, but you don't know. This song is about you, but one, two, three. 생각했었지 이런 애 같긴 인생은 너무 짧다고 그런 말을 하긴 난 아직 어린가 봐 너의 말 한마디 아무것도 하지 못하고 있는 나를 알게 걷어내고 싶은 이 마음의 모든 벽 궁금해 그 벽장 속의 모든 것 조금이라도 내가 담겨있을까 아니면 다른 누군가로 가득 차 있을까 분명히 언젠가는 잊혀지겠지 시간은 가고 이 노래가 남겨지겠지 이 감정을 버리고 싶지 않아서 난 그저 곁던 가사들을 이곳에다 담았어 넌 지금 나의 모든 것을 벌거벗겨 그래도 난 부끄럽지 않아 당당하게 서 있어 하지만 넌 아무것도 보지 못해 지금도 너를 떠올리네 네가 모르게 난 오늘 밤도 너를 떠올려 네가 모르게 네가 모르게 난 지금 이 순간에도 어김없이 너를 떠올려 네가 모르게 네가 모르게 This song is about you But you don't know This song is about you But you don't know This song is about you But you don't know This song is about you But 내 손을 네 몸에 댈 수 없어 너무 멀어 내 목소리를 낼 수 없어 나도 모르게 커져가는 욕심 너에게도 나라는 존재가 닿길 바라지 나도 알아 내 손을 네 몸에 댈 수 없어 너무 멀어 내 목소리를 낼 수 없어 나도 모르게 커져가는 욕심 너에게도 나라는 존재가 닿길 바라지 난 오늘 밤도 너를 떠올려 네가 모르게 네가 모르게 순간에도 어김없이 너를 떠올려 네가 모르게 네가 모르게 This song is about about you, 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 but you don't know. This song is about you, 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 but you don't know. This song is about you, 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 but you don't know. This song is about you, 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 but.
해 am 4. Juni jährt sich zum ersten Mal die Amtsübernahme von Präsident Lee Jae-myung. Drei Zahlen stehen sinnbildlich für dieses erste Regierungsjahr: 8000, 3500 und 1500. Sie stehen für den Stand des südkoreanischen Aktienindex Kospi, für das mit den USA vereinbarte Investitionspaket in Milliardenhöhe und für den Wechselkurs des Won gegenüber dem Dollar. Das Programm der Regierung I lässt sich in wenigen Schlagworten zusammenfassen: Wachstum statt Lagerdenken, nationales Interesse statt Ideologie, Aktienmarkt statt Immobilien, Regionen statt Seoul. Südkorea, lange als eine sogenannte Immobilienrepublik bekannt, in der Wohneigentum die bevorzugte Anlageform darstellte, soll seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt grundlegend verschieben. Als Lee Jae-myung am 4. Juni des vergangenen Jahres sein Amt antrat, stand der Kospi bei 2770 Punkten. Ein Jahr später, am 1. Juni dieses Jahres, schloss der Index bei 8788 Punkten, ein neues Allzeithoch. Die Regierung hat diesen Wandel aktiv gefördert. Als Kernziel gilt der Aufstieg in die Gruppe der drei führenden KI-Nationen weltweit. Dafür wurden 260.000 hochleistungsfähige Grafikprozessoren beschafft und ein sogenannter nationaler Wachstumsfonds im Umfang von 150 Billionen Won, umgerechnet rund 100 Milliarden Dollar, aufgelegt. Die Mittel fließen in Schlüsselbranchen wie Halbleiter, künstliche Intelligenz, Biotechnologie und Rüstungsindustrie. Auch der Forschungs- und Entwicklungsetat wurde auf 35,5 Billionen Won, etwa 23,2 Milliarden Dollar, ausgeweitet, den höchsten Stand in der Geschichte des Landes. Ein weiterer zentraler Erfolg war die Einigung im Handelsstreit mit den USA. Unter dem Druck hoher Importzölle der Trump-Administration legte Seoul ein Investitionspaket im Umfang von 350 Milliarden Dollar vor. Im Gegenzug gelang es, den wechselseitigen Zollsatz von 25% auf 15% zu senken. Politikwissenschaftler Shin Jong-sop von der Sungshil-Universität würdigt das erste Regierungsjahr als eine Phase, in der die nach dem Ausnahmezustand und dem Amtsenthebungsverfahren weit verbreitete Verunsicherung wirtschaftlich wie gesellschaftlich rasch stabilisiert und eine Grundlage für neues Wachstum gelegt worden sei. Doch die Schattenseiten dieses Wachstums sind unübersehbar. Der starke Kursanstieg an der Börse hat Gewinnmitnahmen ausländischer Investoren ausgelöst und geopolitische Spannungen im Nahen Osten belasten zusätzlich. Der Won-Dollar-Kurs hat sich dauerhaft bei über 1.500 Won pro Dollar eingependelt, ein Niveau, das Ökonomen inzwischen als neues Normalniveau bezeichnen. Für einkommensschwache Haushalte bedeutet das einen realen Kaufkraftverlust, da der schwache Won die Importpreise und damit die Inflation antreibt. Die wachsende Ungleichheit lässt sich auch in Zahlen fassen. Laut einer Haushaltserhebung des staatlichen Datenbüros war die Differenz beim monatlichen Überschusseinkommen zwischen dem obersten und dem untersten Einkommensfünftel im ersten Quartal des Jahres so groß wie seit 2022 nicht mehr. Sie betrug umgerechnet rund 2600 Euro. Der Aufschwung an den Finanzmärkten und die gefühlte wirtschaftliche Lage vieler Menschen driften damit zunehmend auseinander. Als besonders dringend gilt die Lage auf dem Arbeitsmarkt für junge Menschen. Trotz Maßnahmen wie dem Nationalen Wachstumsfonds und einem staatlichen Gründerförderprogramm führt das Wirtschaftswachstum immer seltener zu einer entsprechenden Zunahme von Arbeitsplätzen. Die Ausbreitung von KI und Automatisierung verändert den Arbeitsmarkt grundlegend. Der Soziologe Lee Byung-hun von der Chungang-Universität warnt, dass immer mehr Jugendliche den Einstieg ins Erwerbsleben aufgeben, mit langfristigen Folgen nicht nur für das Wachstumspotenzial des Landes, sondern für die gesamte Gesellschaft. Hinzu komme, dass die Verbreitung von künstlicher Intelligenz einen Arbeitsmarkt ankündige, auf dem Menschen auch dann keine Beschäftigung finden könnten, wenn sie arbeiten wollten. I plädiert dafür, über die politischen Gräben hinaus ein gesellschaftliches Forum ins Leben zu rufen, an dem Vertreter aller gesellschaftlichen Bereiche gemeinsam über die Zukunft der Arbeit beraten. Für das zweite Regierungsjahr wird es deshalb eine entscheidende Frage sein, ob die Regierung von Präsident Lee Jae-myung über das Wachstumstempo hinaus auch eine nachhaltige Wachstumsstruktur aufbauen kann. Auf der Agenda stehen Reformen in den Bereichen Rente, Arbeitsmarkt und Bildung. Der Zeitraum zwischen den Kommunalwahlen von gestern und den Parlamentswahlen 2028 gilt Beobachtern zufolge als politisches Gelegenheitsfenster, als jene Phase, in der strukturell schwierige Reformen am ehesten durchsetzbar wären. Politikwissenschaftler Kang U-Chang von der Korea University fasst es so zusammen. Wenn das erste Jahr dazu gedient habe, den Wachstumsmotor wieder anzuwerfen, dann müssten die kommenden zwei Jahre dafür genutzt werden, durch einen breiten gesellschaftlichen Konsens die Grundstruktur des Landes zu erneuern. Welche Farbe soll es heute sein? Eine Frage, die man sich eigentlich nur beim Anziehen stellt. In Südkorea aber wird sie rund um Wahltage zur echten Herausforderung, und das ist durchaus ernst gemeint. Am gestrigen Wahltag, dem 3. Juni, versammelten sich vor einem Wahllokal im Seouler Stadtbezirk Jungnang-gu auffällig viele Menschen in Schwarz, Weiß oder Grau. Farben, die nichts verraten. Farben, mit denen sich niemand auf eine politische Seite schlägt. Die Englischlehrerin Che, 42 Jahre alt, erschien von Kopf bis Fuß in Schwarz. Blau oder Rot, die Farben der beiden großen Parteien, kämen für sie am Wahltag schlicht nicht in Frage. Sie würde sich sonst die ganze Zeit unwohl fühlen, sagte sie. Der 27-jährige Büroangestellte Che hatte sich seine Gedanken bereits vor dem Wahltag gemacht, nicht nur darüber, wen er wählen wollte, sondern vor allem, was er anziehen sollte. Seine Entscheidung fiel auf Weiß. Den Ausschlag gaben Berichte in den sozialen Netzwerken, in denen Prominente schilderten, wie nervös sie wegen ihrer Kleiderwahl rund um Wahltage werden. Auch der 28-jährige Lee aus dem Seouler Stadtteil Cheongpa-dong zeigte sich mit einem müden Lächeln. Er habe beschlossen, am Wahltag Weiß zu tragen, die politischen Fronten seien einfach zu verhärtet. Auch im Internet machte eine Begebenheit die Runde. Ein Blogger berichtete, er habe bei der Vorwahl beobachtet, wie zwei Wahlhelfer eine Bürgerin in einem rosafarbenen T-Shirt gebeten hätten, sich nicht in der Nähe des Wahllokals aufzuhalten. Die Frau erklärte, sie habe sich dabei nichts gedacht. Die Wahlhelfer entgegneten, andere könnten das anders sehen. Auf der Plattform X, früher Twitter, beschwerte sich ein Nutzer mit einem Augenzwinkern, dass es bald gar keine unbedenkliche Farbe mehr geben werde. Weil Weiß jemals als Parteifarbe eingeführt werden sollte, stehe man am Wahltag buchstäblich vor dem Nichts im Kleiderschrank. Für Aufsehen sorgte auch die Rapperin Lee Young-ji. Sie hatte während der Vorabwahl ein Foto auf Instagram gepostet mit rot gefärbtem Haar und rotem Oberteil. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Kommentare wie unüberlegt oder zur Unzeit häuften sich, bis Lee sich entschloss, ihr Haar schwarz zu färben und sich öffentlich zu entschuldigen. Sie habe zwar gewusst, dass es eine heikle Phase sei, aber der Wunsch, sich mit ihren Followern auszutauschen, habe überwogen. Ein Fehler, den sie bereue. Fachleute sehen in diesem Phänomen vor allem ein Symptom der politischen Polarisierung. Was früher eine Meinungsverschiedenheit war, ist heute vielerorts zu offener Feindseligkeit geworden. Wer nicht auffallen will, wer nicht in eine Schublade gesteckt werden möchte, schaltet vorsorglich auf Grau. Im Myung-ho, Psychologieprofessor an der Tanguk-Universität, nennt das eine Form der Selbstzensur, eine Strategie, um gesellschaftlichen Konflikten aus dem Weg zu gehen und nach außen hin Neutralität zu signalisieren. Hinzu kommt die Rolle der sozialen Netzwerke. Kim Jung-baek, Soziologieprofessor an der Kyung-hee-Universität, beobachtet, dass unbeabsichtigte Missverständnisse durch SNS schneller und weitreichender werden, mit der Folge, dass mittlerweile auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger, nicht nur Prominente, ihre Kleiderwahl am Wahltag bewusst überdenken. Professor Kim verweist zudem auf eine geografische Besonderheit Südkoreas. In den USA seien politische Zugehörigkeiten regional meist klar verteilt. Wer in einem eindeutig republikanischen oder demokratischen Bundesstaat lebe, könne seine Haltung offen zeigen, ohne groß aufzufallen. In Südkorea hingegen lebten Menschen mit sehr unterschiedlichen politischen Überzeugungen auf engstem Raum zusammen. Das mache jeden sichtbaren Hinweis auf politische Präferenzen potenziell heikel. Was wie eine Kleinigkeit klingt, die Wahl des richtigen Hemdes am Wahltag, ist in Südkorea also längst mehr als eine Frage des persönlichen Geschmacks. Es ist ein Spiegel gesellschaftlicher Anspannung. In der Nacht zum 31. Mai wurde im südkoreanischen Küstenort Gangneung die erste Tropennacht des Jahres registriert. Die Mindesttemperatur blieb zwischen 18 Uhr und 9 Uhr morgens nicht unter 25 Grad Celsius, die meteorologische Schwelle für eine Tropennacht. Bemerkenswert dabei, gegenüber dem Vorjahr trat dieses Phänomen 19 Tage früher auf. Es ist der viertfrüheste Zeitpunkt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Südkorea. Und es könnte erst der Anfang sein. Der südkoreanische Wetterdienst warnt vor einem außergewöhnlich heißen Sommer. Lee Myung-in, Leiter des Forschungszentrums für extreme Hitzeereignisse beim Wetterdienst und Professor an der Ulsan National Institute of Science and Technology, kurz UNIST, erklärte bei einer Fachveranstaltung des Wetterdienstes Ende Mai, die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen und Tropennächte sei in diesem Sommer deutlich höher als in einem durchschnittlichen Jahr. Er sieht mehrere Warnsignale, die auf einen historisch heißen Sommer hindeuten könnten. Ein zentraler Faktor ist der drastische Rückgang des arktischen Meereises. Laut dem US-amerikanischen Nationalen Schnee- und Eisdatenzentrum sowie der Raumfahrtbehörde NASA erreichte die Ausdehnung des arktischen Meereises am 15. März dieses Jahres mit rund 14,3 Millionen Quadratkilometern den niedrigsten Stand seit Beginn der Satellitenbeobachtung vor 48 Jahren. Bis in den Juni hinein soll das Eis auf diesem Rekordtief verharren. Professor Yi erläuterte den Zusammenhang. Ein starker Rückgang des Meereises in bestimmten arktischen Regionen, vor allem im Bereich der Barentssee und Karasee, begünstige eine sogenannte positive arktische Oszillation. Dabei handelt es sich um ein atmosphärisches Muster, bei dem der Polarwirbel über der Arktis besonders stark ausgeprägt ist. In diesem Zustand fließt der Jetstream in den oberen Luftschichten gleichmäßiger von West nach Ost und die kalte Arktikluft bleibt im Norden eingeschlossen, mit der Folge, dass die Temperaturen in den mittleren Breiten deutlich ansteigen. Ähnliche Bedingungen hätten in den Jahren 1994 und 2018 zu besonders schweren Hitzewellen geführt. Als weiteres Warnsignal gilt die anhaltend hohe Wassertemperatur im Nordpazifik. Seit 2020 liegen die Oberflächentemperaturen dort dauerhaft über dem langjährigen Mittel. Warmes Meerwasser begünstigt den Transport heißer und feuchter Luftmassen in Richtung koreanische Halbinsel, was zu der gefürchteten schwül-heißen Hitze führt, die Meteorologen als Dampfkesselhitze bezeichnen. Gleichzeitig steigen die globalen Meeresoberflächentemperaturen derzeit auf ein Niveau, das den bisherigen Rekord gefährde, so Professor Yi, begünstigt durch die sich derzeit entwickelnde El Niño-Wetterlage. Steigende Meerestemperaturen erhöhen dabei nicht nur für die koreanische Halbinsel, sondern für die gesamte Nordhalbkugel die Wahrscheinlichkeit für anhaltende Hitzewellen. El Niño selbst bezeichnete Professor Yi als Unsicherheitsfaktor. Zwar erhöhe ein starkes El Niño-Ereignis die globalen Temperaturen, sein konkreter Einfluss auf die koreanische Halbinsel sei jedoch schwer vorherzusagen. Bisherige Studien deuten darauf hin, dass El Niño in Südkorea vor allem im Süden des Landes zu mehr Niederschlag führe, auf die Temperaturen der Halbinsel insgesamt aber kaum Einfluss habe. Allerdings sei die statistische Grundlage begrenzt, da El Niño nur ein- bis zweimal pro Jahrzehnt auftrete. Die Hitzesommer 2018 und 2023 fielen jedoch beide mit El Niño-Jahren zusammen. Der Wetterdienst hat für die Monate Juni bis August eine offizielle Saisonprognose veröffentlicht. Demnach liegt die Wahrscheinlichkeit für überdurchschnittlich hohe Temperaturen im Juni und Juli bei 60%, die Wahrscheinlichkeit für durchschnittliche Temperaturen bei 30%, für unterdurchschnittliche bei lediglich 10%. Im August verschiebt sich das Bild leicht, 50% Wahrscheinlichkeit für einen zu warmen Monat, 40% für einen normalen, 10% für einen kühleren. Professor Yi fasste die Lage so zusammen. Da das arktische Meereis seit 3 Jahren auf einem Rekordtiefe bleibe und die Wassertemperaturen im Nordpazifik seit den 2020er Jahren dauerhaft erhöht seien, steige die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen und Tropennächte in diesem Sommer deutlich über den langjährigen Durchschnitt. Gewisse Unsicherheiten bestünden jedoch weiterhin, abhängig vom Verlauf des El Niño und den Schwankungen der Wassertemperaturen im Nordatlantik.
Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt. Hallo und herzlich willkommen beim KBS Autorenporträt Schreibende Menschen. Mein Name ist Jan Dirks. In dieser Sendereihe begegnen wir Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Dichterinnen und Dichtern, die die Literaturgeschichte Koreas und der Welt bereichert haben. Die Kolonialherrschaft der Japaner, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Korea Einzug hält, zerstört viele traditionelle Gepflogenheiten der koreanischen Gesellschaft. Auch die Rolle der Frau bleibt davon nicht unberührt. Die Zeiten, in denen es Frauen kaum gestattet war, ohne Erlaubnis ihres Mannes das Haus zu verlassen, liegen noch nicht lange zurück. Da treten plötzlich Frauen mit bisher ungekanntem Selbstbewusstsein in Erscheinung. Dichterin, Schriftstellerin, Malerin, Pädagogin, Journalistin und nicht zuletzt Feministin. All das war Na Hae Seok. Geboren wird sie 1896 in Suwon, noch in der damaligen Joseon-Dynastie, als 4. Kind einer adligen Familie. Bereits in jungen Jahren zeigt sie künstlerisches Talent und schließt 1913 die Jinmyong-Mädchenschule als Jahrgangsbeste ab. Als junge Frau ist Na Hae Seok für ihre Lebhaftigkeit und ihre Offenheit bekannt. Sie macht sehr bald deutlich, dass sie das traditionelle Ideal der guten Ehefrau und weisen Mutter ablehnt und stattdessen Malerin und Intellektuelle werden will. Nach ihrem Oberschulabschluss geht sie 1915 nach Tokio und studiert westliche Malerei. 1918 kehrt sie nach Seoul zurück, entgeht knapp einer von der Familie arrangierten Ehe, beginnt als Kunstdozentin zu arbeiten und schreibt die Kurzgeschichte Kyongi, in der sie das Problem der weiblichen Selbstfindung und die Stellung der Frau in der Gesellschaft reflektiert. Dieses Werk gilt als die erste feministische Erzählung der koreanischen Literatur. 1919 beteiligt Na Hae Seok sich an der Bewegung vom 1. März gegen die japanische Kolonialherrschaft und wird dafür inhaftiert. Ein Jahr später heiratet sie einen Diplomaten, veranstaltet 1921 in Seoul ihre erste Ausstellung, zugleich die erste Einzelausstellung einer koreanischen Malerin überhaupt, und gewinnt in der Folge zahlreiche Preise. Außerdem wirkt sie an der ersten feministischen Zeitschrift Koreas, Shinyeoja, die neue Frau, mit. 1923 erregt sie Aufmerksamkeit mit ihrem Essay »Gedanken zum Mutterwerden«, in dem sie ihren Ehemann dafür kritisiert, dass dieser sich nicht an der Erziehung der Kinder beteilige. 1927 unternimmt sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Kindern eine anderthalbjährige Reise durch Europa und die USA. Sie besuchen Paris, New York, Chicago und San Francisco. Während dieser Zeit kommt es zu einem handfesten Skandal. Na Hae Seok wird beschuldigt, eine Affäre mit einem Mann namens Choi Jin gehabt zu haben, einem Anführer der spirituellen Bewegung Chondogyo. Dies veranlasst ihren Ehemann 1931 unter Berufung auf Ehebruch dazu, die Scheidung einzureichen. Auch ihre Kinder darf Nahe Sok fortan nicht mehr sehen. Trotz der damit einhergehenden gesellschaftlichen Ächtung setzt sie ihre künstlerische Tätigkeit fort und veröffentlicht 1934 den Text »Ein Scheidungszeugnis«, in dem sie Geschlechterungleichheit und patriarchale Strukturen scharf kritisiert, eine Probezeit vor der Ehe vorschlägt und offen über weibliche Sexualität spricht. Für damalige Verhältnisse eine Ungeheuerlichkeit, die sie mit massivem Reputationsverlust bezahlt. Sowohl für ihr Werk als auch für ihr Privatleben zunehmend unter Druck geratend, zieht sie sich nun immer weiter aus der Öffentlichkeit zurück. 1948 stirbt Nahe Sok im Alter von 52 Jahren in einem Krankenhaus für Obdachlose in Seoul. Wo sie beigesetzt wurde, ist nicht bekannt. Zu Lebzeiten marginalisiert, gilt Nahe Sok heute als wichtige Pionierin der koreanischen Moderne und der feministischen Kunst und Literatur. Das war das KBS-Autorenporträt »Schreibende Menschen« für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Sie hörten das Programm Kreuz und quer durch Korea mit dem Lied Bit by Bit Slowly to You, gesungen von No Reply. Danke Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich bis nächste Woche. Tschüss.
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 정신을 못 차리지. 정신을 못 차리지 heißt auf Deutsch je nach Kontext so viel wie du hast sie wohl nicht mehr alle oder wo bist du nur mit deinen Gedanken? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Kim Tak-soo ist ein Kampfsportler. Nach langer Zeit trifft er auf Ko Dong-man und provoziert ihn. Doch Dong-man schlägt Tak-soo mit einem einzigen Fußtritt K.O. Tak-soos Manager Yang Tae-hee lässt Tak-soo daraufhin wissen, dass die Story von einem normalen Menschen, der einen Kampfsportler K.O. geschlagen hat, viel Aufmerksamkeit erhält. An einer Stelle sagt Taksu hier, 정신을 못 차리지? Du hast sie wohl nicht mehr alle.
정신을 못 차리지?
정신을 못 차리지?
정신을 못 차리지?
정신을 못 차리지? Kann man zum einen verwenden, um jemandem unverblümt zu sagen, dass seine Aussage unpassend ist. 해외여행 가자. 환율이 얼마인데 정신을 못 차리지? Lass eine Fernreise machen. Bei dem Wechselkurs, du hast sie wohl nicht alle. Hier noch ein Beispiel. 쇼핑하러 가자. 또? 정신을 못 차리지? Lass shoppen gehen. Schon wieder? Du hast sie wohl nicht alle. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
쇼핑하러 가자.
또? 정신을 못 차리지?
쇼핑하러 가자.
또? 정신을 못 차리지? 쇼핑하러 가자.
또? 정신을 못 차리지?
쇼핑하러 가자.
또 정신을 못 차리지?
Zum anderen kann man damit auch jemanden, der zerstreut wirkt, dazu auffordern, sich zu konzentrieren. 큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어. 뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지? Oh nein, ich habe die E-Mail falsch geschickt. Was machst du nur? Wo bist du mit deinen Gedanken? Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지?
큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지? 큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지?
아, 큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지?
Das war's von Alterskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 정신을 못 차리지 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über ein Volkslied, das mit der Gerstenernte im Frühjahr zu tun hat und die Pansori-Sängerin Park Ge-hyang. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Der 6. Juni ist dieses Jahr Mangjung, einer der 24 wichtigen Tage im traditionellen koreanischen Jahreszeitenkalender. Mangjung bezeichnet auf Koreanisch Getreide mit langen, feinen Grannen wie Gerste oder Reis. Um Mangjung herum ist in Korea die Gerstenernte, während gleichzeitig das Pflanzen der Reissetzlinge zu Ende geht. In früheren Zeiten war dies für die Bauern die hoffnungsfrohste Zeit im Jahr. Wer am Ende des Winters nicht genug zu essen gehabt hatte, konnte jetzt Schüsseln voll gedämpfter Gerste genießen und sich auf eine gute Reisernte im Herbst freuen. Bei der Gerstenernte sangen die Bauern früher gerne das Lied Ungher, während sie auf die Gerste eindroschen. Mit dem Dreschflegel wurde die Spreu vom Korn getrennt. Er bestand aus einem Stab, an dem zwei oder drei schwingende Schlegel befestigt waren. Der Arbeiter schlug mit dem Flegel auf das Getreide ein, was nicht ganz ungefährlich war. Die schwingenden Schlegel konnten leicht jemanden verletzen. Es war also wichtig, langsam zu arbeiten und den Rhythmus auf die anderen Arbeiter abzustimmen. Mit Ungher blieben alle Arbeiter im gleichen Takt. Das frühere Arbeitslied war deutlich langsamer als das Volkslied, das wir heute kennen. Hören wir nun dieses Volkslied, gesungen von der A Cappella-Gruppe Acacia, die vom Sungmyeong Kayagim Orchester begleitet wird. Diese Woche stellen wir Ihnen die Pansori-Sängerin Park Ge-hyang vor. Sie wurde 1941 in Mokpo in der Provinz Jeollanam-do geboren. Im Alter von 9 Jahren sah sie erstmals einen Auftritt von Im Bang-ul, dem größten Pansori-Sänger in der damaligen Zeit. Es handelte sich um eine Produktion des Chunhyang-ga, in der Im die männliche Hauptrolle des Lee Mung-jung spielte. Park Ge-hyang gefiel die Aufführung so sehr, dass sie zu Hause die Platte ihres Vaters mit dem Pansori heraussuchte. Sie hörte die Platte immer wieder an und brachte sich das Singen so zunächst selbst bei. Zu der Zeit unterrichtete die Meistersängerin Tang Woljungson in Mokpo und die junge Ge-hyang konnte ihrem Unterricht heimlich beiwohnen, indem sie sich unter den Bodenbrettern versteckte. Bald reichte es ihr aber nicht mehr, Pansori heimlich zu lernen. Sie stahl Geld von ihrem Vater, das er für den Kauf eines Hauses gespart hatte, und ging nach Bosong, um unter dem Sänger Tong Eun-min zu lernen. Er galt als einer der besten Pansori-Lehrer seiner Zeit und hatte viele berühmte Sänger und Sängerinnen unterrichtet. Obwohl traditionelle Musiker damals nicht hoch angesehen waren, gab Park Ge-hyang nicht auf. Sie studierte unter vielen Pansori-Meisterinnen wie Im Chun-eng, Park Cho-ol und Kim So-hee. 1987 gewann sie den ersten Preis bei dem Wettbewerb Jeonju Taesa Simnori. 2020 erhielt sie sogar den Dongni-Preis, den wichtigsten Preis in der Pansori-Welt. Ab 2010 lebte und unterrichtete sie in Incheon, bis sie 2024 im Alter von 83 Jahren verstarb. Hören wir nun Park Gae-hyang mit der Szene aus dem Chunhyang-ga, in der sich Mung-yong und Chunhyang trennen müssen.
그때요, 춘향이가 후기양 말을 듣더니만은 그 어여쁜 얼굴이 붉으락 푸르락 붉어지며 이별 초도를 내는디. 와라, 뛰어! 이런 흐구흐구 초도니. 여보시오, 도련님. 여보, 여보, 도련님. 지금 하신 그 말씀이 단말이오, 운동. 이별말이 웬말이오 답답하니 말을 허오 작년을 타노야 소녀치풀을 나와 켜서 도련님은 척이 안고 춘향 나는 여기 앉아 무엇이라 말하였소 산해 맹세하고 이월로 증인들 삼아 상지원이 벽해가 되고 벽해가 상전이 하지 마자더니 공연한 사람을 상상까지 올려놓고 밑에서 그 나무 흔드네 그리요.
Im Buddhismus gibt es verschiedene Rituale wie Yongsanje, Suryukje und Sengjeonyesuje. Mit Yongsanje wird die Seele eines Verstorbenen ins Jenseits geleitet. Suryukje richtet sich nicht nur an Menschen, sondern an alle Wesen auf der Erde, auch die Vögel im Himmel und die Fische im Meer. Und Sengjeonyesuje möchte die Menschen zu guten Taten während ihrer Lebenszeit ermuntern, damit das nächste Leben besser wird. Bei diesen Zeremonien singen die buddhistischen Mönche spezielle Lieder, die Bompe genannt werden, und führen Chakbob genannte Tänze auf. Bompe sind auf Chinesisch oder Sanskrit und werden langsam gesungen. Diese buddhistischen Rituale sind in Korea als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Yongsanje ist seit 2009 auch Teil des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Der 6. Juni ist in Korea gefallen Gedenktag. Hören wir zum Abschluss noch ein Bompe mit dem Titel Bukchonge, um all denen zu gedenken, die ihr Leben für ihr Land gelassen haben. Es singt der buddhistische Mönch Inmuk, begleitet von der elektronischen Musikgruppe Modular Soul.
Oh, 아이
Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse. KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.